Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kati Belovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wer macht mit? Wer ist dabei bei der beliebten und traditionellen Fastenzeit, die bereits nächste Woche startet? Immerhin die Hälfte der österreichischen Bevölkerung plant 2025 zu fasten. Das ist das Ergebnis der Marienkroner Fastenumfrage, die heuer bereits zum 6. Mal in Folge die Ernährungs- und Fastengewohnheiten der Österreicherinnen beleuchtete. Ich freue mich sehr, dass eine echte Expertin zum Thema Fasten heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Ulrike Göschl.
Hallo, ich freue mich.
Liebe Dr. Göschl, liebe Uli, du bist der Fachärztin für physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation und Psychosomatik, aber auch Kur- und Kneipärztin. Und seit 2011 bist du die ärztliche Leiterin im burgenländischen Retreat und Health Resort Marienkron. Fasten ist somit eines deiner großen beruflichen Themen.
Ja.
Die Hälfte der Österreicherinnen möchte also eine Zeit lang verzichten, um sich dabei Gutes zu tun. War das Interesse dafür immer schon so groß?
Ich glaube, das Interesse ist wellenförmig über die letzten Jahrzehnte immer wieder rauf und runter gegangen und wird aber sehr befeuert in den letzten Jahren durch auch sehr viele Studien, die in diese Richtung gemacht worden sind und einfach die positiven Effekte vom Fasten beleuchten und auch den medizinischen Aspekt davon und das aus dem Eck der Spinnerei sozusagen damit herausholen und das wirklich ein gesundheitliches Tool geworden ist, mit dem sehr viele Menschen, nicht alle, aber viele sich was Gutes tun können.
Mhm. Erstmals wurde bei der Fastenumfrage ja auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel im Zusammenhang mit dem Fasten als kurzfristige Maßnahme zur Lebensstiländerung beleuchtet. Was ist denn dabei rausgekommen?
Also man braucht nur in eine Apotheke gehen und weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel ein Riesenthema geworden sind und auch ein Riesenmarkt, nicht unbedingt nur zum Guten der Menschen, weil viele unterschätzen, dass das durchaus auch Interaktionen mit Medikamenten haben kann und man das sehr wohl auch immer dazu sagen sollte, was man da nimmt. Auch hier gilt meiner Meinung nach das Prinzip weniger ist mehr. Wir sind sowieso sehr dafür, dass man das über eine gesunde Ernährung, diese Vitalstoffe zu sich führt und während des Fastens sowieso eigentlich einmal den Körper ein bisschen mehr in Ruhe lässt, als noch was dazu zu stopfen.
Jetzt bin ich vielleicht total am Fasten interessiert, habe aber null Erfahrung. Was muss ich denn dann beachten, wenn ich das gerne ein bisschen durchziehen möchte?
Das Einfachste ist einmal sozusagen, wenn man sagt, in der Fastenzeit über eine längere Zeit hinweg etwas zu tun, einfach mal Zucker oder Fleisch zu reduzieren. Da passiert nichts viel, da bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich einen dieser Fastenbegriffe durchziehen möchte, könnte man zum Beispiel Intervallfasten. Das heißt, ein spätes Frühstück und ein frühes Abendessen, schauen, dass man als Frau 14 Stunden Nahrungskarenz kommt oder als Mann auf 16 Stunden. Oder dann wirklich das Heilfasten. Da müsste man dann im Idealfall, finde ich, halt medizinisch begleitet, überhaupt wenn man Medikamente nimmt oder bestimmte Krankheiten hat, mehrere Tage hintereinander so ein Heilfasten machen. Und da schauen wir in Marienkron schon, dass wir sozusagen das ärztlich abklären, die Medikamente anschauen, uns die Laborwerte anschauen. Und dann in Begleitung das zu machen, kann eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein.
Weil bei diesem Fasten, da gibt es nicht viel. Das ist also der große Unterschied zum Intervallfasten. Da isst man ja relativ normal, Nur lässt Zeiten aus. Mhm. Aber beim Fasten, das du jetzt angesprochen hast, was gibt es doch?
Wenig. Also das Nullfasten, wie manche fürchten, gibt es gar nicht. Man bewegt sich zwischen 300 und 500 Kilokalorien ungefähr. Das ist auch wichtig, dass man ausreichend Nährstoffe hat, trotzdem um den Darm, sozusagen die Darmzotten zu erhalten und da nicht zu schädigen. Aber man ist weit weg vom Grundumsatz. Das heißt, es ist auch keine Abnehmdiät, sondern wirklich eine bewusste Intervention, um den Stoffwechsel in diesen Fettstoffwechsel hineinzubringen, der dann eben diese antientzündlichen und positiven Effekte auf den Körper hat.
Das wollte ich dich gerade fragen. Was löst denn das Fasten im Körper überhaupt aus?
Diese Umstellung vom Zucker auf den Fettstoffwechsel ist, wenn man so will, wie ein Frühlingsputz. Das heißt, das, was im Körper abgelegt wird in irgendwelchen Winkeln, weil es nicht gebraucht wird, wird buchstäblich recycelt, einerseits zur Energiegewinnung und andererseits eben auch um als Baustoff für die neuen Eiweiße, die wieder aufgebaut werden. Und dieser Recyclingprozess, dieser reinigende Zellprozess ist das, was eben auch so gesund macht.
Wir reden vom allergrößten Fan, den wir beim Fasten haben, das ist die Zelle.
Ja, genau.
Kann man so sagen, gell? Für Forschungen zu diesem Thema wurde bereits im Jahr 2016 der Medizin-Nobelpreis vergeben. Dennoch gibt es Menschen, die trotz des gesundheitlichen Nutzens nicht unbedingt fasten sollten. Wer zählt denn da so dazu?
Also überall dort, wo es auch um Wachstum geht, das heißt Kinder, Schwangere, Stillende, natürlich auch sehr alte, sehr schlanke Menschen, die ein gröberes gesundheitliches Problem haben, für die ist das natürlich nicht geeignet. Auch bei Essstörungen oder auch bei Gewichtsthematiken, wo sehr viele Jojos schon im Leben waren, ist es gut zu überlegen, ob das Fasten wirklich dann so viel bringt, ob man da nicht besser eine langfristige Ernährungsumstellung macht. Und bei bestimmten Medikamenten und Krankheiten müssen wir einfach begleiten, weil da muss man manche Medikamente weglassen oder umstellen.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Schauen wir uns mal das Stichwort Durchhalten an. Angenommen, man beginnt zu fasten und bekommt währenddessen einen unstillbaren Gusto auf Schokolade. Soll durchaus vorkommen. Wie bezwingt man bitte diesen Schweinehund am besten?
Also während des Fastens, und das ist das, was die meisten Menschen extrem überrascht, hat man eigentlich kaum Hunger. Und der Gusto ist, wenn dann, weil man mit Mitfastenden sich über Rezepte austauscht, was irgendwie leicht absurd ist, aber ja, das passiert manchmal beim Fasten, weil man eben, wie soll ich sagen, auch die Sinne und der Geschmack und alles wird viel feiner während des Fastens. Und dann freut man sich natürlich schon auf solche Sachen. Aber dass jemand so einen Gusto auf Süßes oder wirklich so ganz aus dem Fasten herausfallende Lebensmittel hat, kennen wir eigentlich im Alltag kaum. Ist natürlich zu Hause, wenn man zu Hause fastet, wesentlich schwieriger, weil der Griff ins Schokoladel ist natürlich wesentlich einfacher und ungehemmter. Ja, einen Tee machen, Wasser trinken, an die frische Luft, irgendwie sich halt versuchen abzulenken. Aber wie gesagt, in einer bewussten Auszeit, in Mariengrund zum Beispiel mit Mitfastern und Begleitung, eigentlich kein Thema.
Wie sieht's aus, wenn man vielleicht nicht ganz fasten möchte, also über Stunden nichts essen möchte, sondern stattdessen vielleicht lieber striktes Zuckerfasten oder Alkoholfasten sich vornimmt? Gibt's bei diesen Fastenformen auch echte Benefits, für die sich lohnt zu verzichten?
Unbedingt, weil Alkohol ist auch Zucker. Und eine Zuckerkarenz tut am einfach schon einmal irrsinnig gut, weil es einerseits ist es ein Säurelocker für den Magen und andererseits ist Zucker und tierisches Eiweiß sind die stärksten Entzündungspromotoren, die wir in der Ernährung haben. Und wenn wir das einmal eine Zeit lang reduzieren, werden viele von uns einfach merken, dass sie sowohl Gewicht verlieren, als auch sich besser fühlen. Unter Umständen sogar Gelenksbeschwerden, steife Gelenke besser werden, wenn man Alkohol, Zucker, tierische Eiweiße, wenn man das reduziert eine Zeit lang. Das tut einfach gut.
Und siehst du das sehr streng? Reicht es dann nicht nur, den raffinierten Zucker wegzulassen? Also natürlich wäre es gut, wahrscheinlich den ganzen, aber jetzt schauen.
Also stoffwechselmäßig ist Zucker Zucker. Das ist egal, leider, sorry.
Schade.
Aber komplexe Kohlenhydrate gehen. Also Vollkorn, man muss da sehr aufpassen, weil viele glauben, dass Low Carb, No Carb, dass das super gesund ist. Das ist nicht ganz so. Ja? Also komplexe Kohlenhydrate braucht der Körper, die tun auch gut. Und überhaupt, wenn man sportelt, braucht man davor oder danach, wenn man wirklich im Muskelaufbau ist, durchaus auch schnelle Kohlenhydrate, also einfache Zucker. Also es ist alles nicht so über einen Kamm zu scheren, weil wirklich das sehr individuell ist und auf jeden drauf ankommt. Aber allgemein Zucker zu reduzieren, schadet auch keine.
Das ist eine gute Sache, genau. Kommen wir zum Thema Fasten und Krankheit. Es gibt ja zum Beispiel auch Hinweise, dass Fasten die Krebstherapie unterstützen kann.
Auch da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Hinweise, dass Chemotherapien bei einer gewissen kalorischen Reduktion, jetzt nicht ganz extrem, aber doch um einiges niedriger als im Normalfall, manche Chemotherapien besser vertragen werden. Das ist aber von der Art des Krebses abhängig. Das heißt, das gilt nicht für jeden. Und auch da muss man sehr genau schauen, weil da muss man auch wieder sehr schauen, wie geht es dem Patienten, wie gut ist der beisammen, braucht er eher Reserven, macht das einen Sinn, dass ich mich das traue oder nicht. Das muss man wirklich mit dem behandelnden Spezialisten gut absprechen, ob das überhaupt in Frage kommt oder nicht.
Der umgekehrte Fall, die Prävention von Krankheiten durch Fasten, ist jedenfalls klar belegt, gell?
Also auf jeden Fall wirkt Fasten sehr stark antientzündlich. Es werden Rezeptoren im Körper einfach wieder sensibler eingestellt. Wir merken das bei Patienten oder Gästen, die so prädiabetische Stoffwechsellage haben, also so an der Grenze zur Zuckerkrankheit sind, dass die Insulinrezeptoren zum Beispiel nach dem Fasten wieder sensibler werden. Und auch die Serotoninrezeptoren zum Beispiel. Deswegen gibt es auch dieses Fastenhoch, dass man sich dann eigentlich relativ gut fühlt und damit wirkt es auch antidepressiv. Mhm. Also das hat wirklich so eine Neustartfunktion, würde ich sagen, macht das Fasten.
Wie oft im Jahr würdest du eigentlich Fasten empfehlen?
Also das Heilfasten mit mehreren Tagen hintereinander sagt man zweimal im Jahr. Also das sollten wirklich 6 Monate dazwischen sein. Wenn man das zu oft macht, da geht man eher dann in die Auszehrung hinein. Das ist eine Überforderung für den Körper. Was man eigentlich mehr oder weniger immer machen kann, wenn man will, ist das Intervallfasten. Oder man sagt, man macht Montag bis Freitag, während man arbeitet, Intervallfasten, und am Wochenende ergibt sich sowieso mit einem Brunch und einem frühen Nachmittagsabendessen, dann ist man sowieso auch wieder im Intervall und genießt das halt noch mehr als im Alltag.
Tipps zum Thema Ernährung.
Wenn jemand fastet, nur mit dem Ziel abzunehmen, dann eignet sich das Fasten nur bedingt. Was spricht in diesem Fall dagegen?
Fasten kann so mehrere Tage Heilfasten, ich spreche eigentlich immer von dem, was wir auch sozusagen begleiten in Mariengrund, mehrere Tage Heilfasten macht Lust auf Gesundheit. Das ist ein ganz interessanter Effekt, weil man mit sehr wenig auskommt und durch dieses Fasten hoch, das man dann auch mit Glück, die meisten eigentlich schon, auch wirklich erreicht, kriegt man einfach Lust auf Bewegung, auf gesundes Essen, auf leichteres Essen, auf Essenspausen. Und die Weichenstellung sozusagen zum Abnehmen fällt vielen damit dann leichter. Man verliert natürlich beim Fasten schneller mal ein paar Kilo mehr, die aber durch normales Essen einfach wieder draufkommen, weil das einfach der normale Darminhalt ist, den man sozusagen nicht mit sich herumträgt. Aber es ist leichter nachher abzunehmen. Wie gesagt, mit Ausnahme, wenn wirklich ein sehr erratisches Essverhalten besteht, das heißt ein großes Durcheinander, keine Regelmäßigkeit, immer wieder Diäten, starke Jojos, dann ist wahrscheinlich sogar gescheiter, wenn man sich begleiten lässt ein paar Tage mit einer Reduktionskost, im Idealfall vegetarisch mit wenig tierischem Eiweiß, dann hat man diesen anti-entzündlichen Effekt auch dabei und kann aber eher sozusagen die Portionsgröße trainieren, damit man weiß, wie man nachher weiter tut.
Fasten verändert ja auch das Mikrobiom. Wir haben ja schon einmal gemeinsam eine Folge gemacht über das Mikrobiom bei meinem Podcast. Das war hochinteressant. Kann man übrigens nach wie vor jederzeit überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Also das Fasten verändert das Mikrobiom und die Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Auf diese Weise reduziert es ein bisschen den Appetit, was langfristig aber wiederum dann doch schon, wie gesagt, beim Abnehmen hilft. Gell? Oder liege ich da falsch?
Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. Prinzipiell ist Fasten fürs Mikrobiom insofern perfekt, als man muss sich das so vorstellen, unsere Darmbakterien, die füttern wir. Beim Fasten führen wir sehr, sehr wenig Kalorien zu, das heißt, wir füttern sie wenig. Das heißt, die Populationen werden niedriger, aber die Diversität wird höher. Das heißt, die Vielfalt wird höher und je vielfältiger das Darmmikrobiom ist, desto stabiler ist es gegen pathogene Keime, weil die ganzen Positionen sozusagen besetzt sind von gesunden Keimen, von gesunden Bakterien. Wenn wir dann eben wieder langsam aufbauen und daher auch die langsamen Aufbautage, füttern wir im Idealfall mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe und damit die gesunden Populationen und machen uns ein gesundes Darmmikrobiom. Ein gesunder Darm produziert oder auch das Mikrobiom produziert natürlich auch sehr viele andere Stoffe und diese Darm-Hirn-Achse, auch über den Vagusnerv, ist in aller Munde, da ist aber noch sehr, sind noch sehr viele Player, von denen wir nicht so ganz genau wissen, wie, wo, was. Das, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass das Fasten, das Immunsystem während des Fastens durchaus auch hinunterfahren kann. Da gibt es auch Studien, dass Impfungen während des Fastens nicht so gut wirken. Also mit der Immunkräftigung direkt während des Fastens, der Aussage wäre ich auch vorsichtig. Und Fasten optimiert den Stoffwechsel. Das ist der zweite Grund, den Aufbau langsam zu machen, weil sich der Körper dann jede Kalorie krallt, sozusagen, die er bekommen kann. Und deswegen ist der langsame Aufbau so wichtig. Also gerade wenn es ums Gewicht geht, muss der Aufbau nach dem Fasten besonders langsam sein.
Okay, damit man den Körper nicht wieder schreckt, wenn alles wieder reinkommt.
Nein, beziehungsweise der holt sich dann gleich einmal alles und lagert sicherheitshalber mal alles ein, weil er nicht weiß, ob man vielleicht wieder die verrückte Idee hat zu fasten.
Und man ist dann enttäuscht, wenn man natürlich immer ein bisschen Freude hat, wenn man vielleicht die Hose ein bisschen leichter zu bekommt oder so ein halber Kilo oder ein Kilo weg ist, da kenne ich wenige, die sagen, ach Mist, sondern da fühlt man sich leicht und gut. Und wenn man dann nachher aber mehr wieder oben hat, dann ist man natürlich enttäuscht.
Dann ist was falsch gelaufen.
Genau. Verzicht auf Kalorien fördert die Gesundheit und kann sogar lebensverlängernd wirken, wie zahlreiche Studien zeigen. Damit das Fasten aber tatsächlich nutzt und nicht schadet, sollten bestimmte Fehler vermieden werden. Welche haben wir denn da zum Beispiel?
Also weil das die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, weil man eben Medikamente nimmt, weil man gewisse Krankheiten hat und keine Begleitung hat dabei. Das heißt, one doesn't fit all. Das muss man einfach vorher abklären. Das andere ist, Fasten ist umso leichter, je langsamer man hineingleitet. Also sich vorher schon entlasten, eben Zucker reduzieren, tierisches Eiweiß reduzieren, macht das Fasten leichter. Fasten muss, auch so ein Mythos, keine Qual sein. Man kann Fasten wirklich mittlerweile so gestalten, dass das gut läuft. Wir haben mit vielen traditionellen Begleitdingen während des Fastens eigentlich aufgehört. Dazu gehört auch das allen bekannte Bittersalz. Die Verdauung geht auch ohne dem meistens gut weiter oder halt reduziert weiter. Auch das Nullfasten gibt es nicht. Es gibt so gewisse Fastenmythen, die herumkursieren, wo jeder glaubt, das muss fürchterlich sein und das muss schrecklich schmerzen und es muss ganz unangenehm sein.
Nur dann
ist alles richtig. Und das stimmt eben nicht. Ja. Zwischen 300 und 500 Kalorien fühlt man sich ausgezeichnet. Man hat am zweiten, dritten Tag, spürt man kurz die Umstellung vom Stoffwechsel. Aber ansonsten kann man so ein mehrtägiges Heilfasten mittlerweile wirklich sehr, sehr gut gestalten. Und langsam aufbauen, das ist eben für nachher dann wichtig.
Genau. Du hast auch das Bittersalz genannt. Das ist also was Ähnliches wie das Magnesiumcitrat, damit man da leichter quasi durchgeputzt wird. Ganz was anderes, was ich aber ganz toll finde, und da hätte ich gern von dir gewusst, sollte man das zu Hause haben, sind Bittertropfen. Ich habe immer Bittertropfen in meiner Handtasche.
Also Bittertropfen oder Bitterstoffe sind in aller Munde auch seit etlichen Jahren. Es gibt sogar Hinweise, dass es auf der Haut Bitterrezeptoren gibt. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Die haben vielfältige Wirkungen, weil sie einerseits die Verdauung anregen. Deswegen gibt es ja auch die bitteren Aperitifs. Leider sind die meisten mit Alkohol. Mhm. Wir haben jetzt in Mariengrund ein nicht alkoholisches Bittertonic und das tut super gut. Also es regt die Verdauungssäfte an durch die bitteren Inhaltsstoffe, aber es wirkt auch ein bisschen so gegen den Hunger. Und das ist das, warum mit dem Bitterspray in der Handtasche man ganz gut fährt, wenn man so Heißhungerattacken kriegt, weil man sozusagen wahrscheinlich die Ernährung über den Tag verteilt nicht ganz ideal ist und man zu lange Nüchternphasen vielleicht dazwischen hat und dann kriegt man Heißhunger. Und gegen diese Heißhungerattacken sind so Bittersprays oder Bittertropfen eine gute Sache.
Toll, genau. Gibt es sonst noch ein paar Dinge, die man zu Hause haben sollte, wenn man eine Fastenkur macht oder wenn man im Aufbau ist? Ich denke jetzt an Haferflocken, ich denke an eine Basensuppe. Kannst du uns da was sagen? Was sollte man zu Hause haben oder im Kühlschrank haben?
Also eine Gemüsesuppe ist immer gut. Ja? Egal, ob das jetzt eine klare Gemüsebrühe ist oder dann eben eine Gemüse-Erdäpfel-Püree-Suppe, sowas ist immer gut. Die klare Suppe, wir sagen auch Nullersuppe dazu, die kann man jederzeit dazwischen auch einmal trinken. Da sind Mineralstoffe drinnen, das passt eigentlich gut. Basenpulver geben wir zum Beispiel auch nicht mehr. Das machen wir mit Kalzium- und magnesiumreichem Mineralwasser, eher die stille Form, weil das für den Magen schonender ist, reicht normalerweise auch vollkommen aus.
Haferflocken?
Haferschleim, Haferflocken ist prinzipiell nicht schlecht, weil es natürlich eigentlich sogar besser ist als diese Obst-Gemüse-Säfte, weil die nicht so starke Spikes bei der Insulinausschüttung machen. Also Haferflocken sind immer eine gute Sache, gehört auch zu unseren Superfoods dazu. Und wenn wir dann vom Fasten weggehen, eher so in den Alltag hinüber sind, dann für sich Leinsamen ist eine extrem gute Sache.
Flohsamenschalen vielleicht auch?
Geht auch. Ballaststoffe müssen immer schwimmen. Also immer viel Flüssigkeit dazu nehmen, sonst stopfen sie. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise wenn man Divertikel hat, kann sein, dass die Flohsamenschalen nicht so günstig sind. Da muss man ein bisschen schauen, wegen der körnigen Konsistenz. Und sonst eigentlich das Wichtigste ist, dass wir ausreichend auf Vitamin D schauen bei uns im Winter. Omega-3 wird immer wieder mehr besprochen, wenn es geht, eher aus Algen und nicht aus Fischöl. Und bei bestimmten Ernährungsformen, also wenn man vegan ist oder bestimmte Medikamente nimmt, muss man B12 sich anschauen.
Lauter gute Tipps. Ja. Bei euch im burgenländischen Retreat and Health Resort Marienkron kann man wunderbar fasten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Das wollen wir schon wissen. Fastest du auch? Und wenn ja, welche Art gibt es da bei dir? Wie fastest du?
Also ich faste prinzipiell einmal sicher Montag bis Freitag Intervall, indem ich in der Früh eigentlich nur meinen Espresso trinke mit ein bisschen Kardamom drinnen und dann mit dem Mittagessen in Marienkron beginne. Also ich mache das eigentlich übers Jahr hinweg die meiste Zeit. Manchmal gibt es Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen mehr, es ist kalt, ich mache Sport, was auch immer, dann esse ich einfach ganz normal. Und zweimal im Jahr versuche ich wirklich, dass ich mir die Zeit freischaufel, dass ich wirklich längere Tage hintereinander faste. Heuer habe ich 7 Tage, vor ungefähr 3 Wochen habe ich 7 Tage gefastet in Marienkron. Eine Mischung zwischen Suppe und Saftfasten und das hat mir unglaublich gut getan.
Sehr schön. Fasten bleibt also auch 2025 ein beliebter Vorsatz und das ist richtig toll, denn dass das Fasten uns gut tut, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil, es trägt, wie wir heute wieder mal gehört haben, ein ganz großes Stück dazu bei, dass wir alle auch in Zukunft gesund und glücklich bleiben. Liebe Frau Dr. Göschl, liebe Uli, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, gerne, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Die heutige Folge präsentierte das Retreat and Health Resort Marienkron.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich.
der Lifestyle-Podcast von Kati Belovic.